Der Zurich-Podcast. Immer auf dem Lauschenden.
Herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Podcasts der Zurich-Gruppe Deutschland. Immer weniger Kinder wissen, woher Lebensmittel kommen und wie sie angebaut werden. Die geringere Wertschätzung für Lebensmittel in unserer Gesellschaft äußert sich auch in den hohen Mengen, die jährlich weggeworfen werden. Zudem lässt die Naturverbundenheit gerade auch in der jüngsten Generation nach, die oft lieber am Handy als in der Natur spielt. Doch der Umgang mit der Natur ist die wesentliche Voraussetzung dafür, dass man die Natur auch wertzuschätzen lernt. Der Verein Acker hat sich dieses Themas angenommen. Hier erlernen Kinder, woher das Essen auf unseren Tellern kommt. Sie bauen Gemüse, Obst und Getreide selber an. Für sein Engagement hat Acker im Jahr 2022 den Planet Hero Award der Zürich-Gruppe Deutschland bekommen, und zwar im Bereich Biodiversität für das Projekt Gemüseakademie. Wir wollen nun erfahren, was aus dem Projekt geworden ist, mit welchen Projekten sich Acker heute beschäftigt, und dazu begrüße ich ganz herzlich Leonore Nora Leibold von Acker heute im Zürich-Podcast. Herzlich willkommen, Leonore Nora Leibold im Zürich-Podcast. Ich grüße dich.
Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Nora, ich freue mich auch wahnsinnig, weil du wirklich spannende Geschichten zu erzählen hast. Das haben wir schon so ein bisschen mitbekommen im Vorgespräch. Aber wir haben natürlich nicht alles erörtert, weil wir das Wichtige natürlich hier auch in dem Podcast von dir und deinem Engagement erfahren möchtest. Der Grund, warum du hier bist, ist ganz klar. Ihr habt im vergangenen Jahr den Planet Hero Award gewonnen. Ich möchte mal beginnen. Du bist ja sozusagen für den Acker e.V. tätig. Interessanter Name, was genau steckt denn dahinter, hinter Acker e.V.?
Acker e.V. ist ein Berliner Sozialunternehmen. Wir agieren aber seit 10 Jahren bereits, und zwar im ganzen deutschsprachigen Raum, also in Deutschland, Österreich und mittlerweile auch in der Schweiz. Und wir haben ganz viele verschiedene Bildungsprogramme in den letzten Jahren konzipiert, wie wir Menschen eigentlich jedes Alters, ganz verschiedene Zielgruppen zum Ackern befähigen können. Da geht es ganz viel um Nachhaltigkeit, Gemüseanbau, gesunde Ernährung und vor allem Wertschätzung für Natur und Lebensmittel. Das so einmal ganz kurz im Schnelldurchlauf erklärt.
Okay, wo erwischen wir dich denn gerade?
Ihr erwischt mich so ein bisschen zwischen Tür und Angel. Ich sitze tatsächlich gerade im Homeoffice zu Hause, bin aber auch so ein bisschen auf dem Sprung. Es geht nämlich in 2 Stunden dann schon wieder auf die Buga zu der nächsten Veranstaltung. Ich verbringe meine Arbeitstage größtenteils gerade auf der Buga 23 in Mannheim. Dort bin ich Projektkoordinatorin, und wir bieten über 130 Veranstaltungen an, unter anderem heute einen Begegnungsabend zum Thema Pilze.
Okay, da sind wir sehr gespannt, was genau das bedeutet. Ich habe auch deshalb gefragt, weil Acker natürlich so ein bisschen Kopfkino erzeugt. Da hat man dann den Eindruck, man ist auf einer großen Fläche, auf einem riesigen Feld, das darauf wartet, bestellt zu werden, das vielleicht gerade gepflügt wurde, wo die Schollen dann auch so ein bisschen umbrechen. Was steckt denn für eine Motivation? Wie ist man darauf gekommen, diesen Verein Acker zu nennen?
Genau, Acker, wir haben es uns ganz einfach gemacht, und zumal ermöglicht uns das Wort Acker ganz viele Wortspiele. Da sind wir auf jeden Fall Meister und Meisterin drin. Wir haben da verschiedene Bildungsprogramme wie die Gemüseakademie, die Ackerracker. Da kommen wir bestimmt gleich noch drauf zu sprechen. Aber die große Idee ist einfach, Menschen positive Naturerfahrung auf einem Acker, auf einem Gemüsefeld zu ermöglichen, um damit Naturverbundenheit zu generieren und einen Beitrag für Nachhaltigkeit und für vor allem Bildung für nachhaltige Entwicklung zu ermöglichen. Und das ist so die große Idee, die uns, glaube ich, alle antreibt.
Das hat ja auch die Jury des Planet Hero Award tatsächlich überzeugt. Ihr habt den Preis im Bereich Biodiversität gewonnen, weil ihr euch in dem Verein sehr stark, das hattest du eben schon gesagt, dafür einsetzt, dass insbesondere auch Kinder wieder einen Bezug zur Natur bekommen, einen Bezug dazu, woher Lebensmittel kommen, im Speziellen Gemüse kommt, und dass man wieder auch Freude daran besitzt, sich mit dieser Thematik zu beschäftigen. Und du bist 30 Jahre, du bist im Grunde natürlich in einer Generation, die vielleicht, sagt man häufig, so viel mit diesem Spielen in der Natur gar nicht mehr so viel zu tun hat. Vielleicht gar nicht mehr so die dreckigen Fingernägel und das Schwarze hinter den Ohren, was abends weggewaschen werden musste. Aber bei dir ist das offensichtlich anders. Hast du denn schon in frühester Kindheit diesen Bezug gehabt? Oder gehörtest du auch eher zu diesen Videospiel-Kiddies? Oder hattest du auch schon in der Kindheit diesen Willen, tatsächlich rauszugehen, in der Erde zu buddeln, anzupflanzen und zu ernten?
Das hatte ich definitiv. Ich bin überhaupt gar kein Computerspielekind. Ich bin tatsächlich auch fast ohne Fernseher aufgewachsen. Und genau wie auch die Wissenschaft das zeigt, wenn man als Kind schon früh positive Naturerfahrungen macht, dann bildet sich im besten Fall ein großes Maß an Naturverbundenheit aus, was sich dann auch im späteren Erwachsenenalter durch die Berufswahl oder so auszeichnet. Und ich bin ganz klassisch und ganz einfach auf dem Dorf aufgewachsen, 200 Einwohner, 200 Seelen. Und meine Eltern sind, würde ich sagen, auch naturverbunden. Also meine Mama hat immer einen großen Bauerngarten, wir haben weniger Gemüse angebaut, aber ich und mein Bruder, wir hatten beide ein kleines Feld, wo wir für die Kaninchen und ein paar Erdbeeren was anpflanzen durften. Mein Papa ist Jäger und darüber habe ich, glaube ich, einfach schon früh Zugang zum Wald, zum Garten, zur Natur im Allgemeinen bekommen. Und das hat sich dann auch später in meinem Lebenslauf wieder gespiegelt. Ich habe ökologische Landwirtschaft studiert im Bachelor und dann aufbauend noch Umweltbildung und Biodiversität. Und fühle mich da jetzt bei Acker gerade sehr wohl, weil das halt beides meine Herzensthemen vereint, Landwirtschaft und dann noch die Vermittlung von landwirtschaftlichem Wissen.
Das ist ganz toll. Die Frage ist natürlich, wenn du das Studium begonnen hast, wo hast du studiert?
Also ökologische Landwirtschaft kann man tatsächlich nur an zwei Standorten in Deutschland studieren. Das ist einmal in Eberswalde bei Berlin und einmal in Witzenhausen. Witzenhausen ist eine ganz kleine Stadt, Kirchenstadt Deutschlands in Nordhessen. Und dort ist der Fachbereich für ökologische Landwirtschaft ausgelagert. Das gehört zur Uni Kassel. Ich habe also an der Uni Kassel studiert und dann an der Pädagogischen Hochschule in Karlsruhe meinen Master in Umweltbildung gemacht.
Das heißt, auch da hat man dann immer noch ein bisschen Bezug zur Natur gehabt. War also nicht so dieser Weg, die große Metropole Berlin, Hamburg, München und dann wieder den Weg zurück, sondern du hast auch so ein bisschen diesen Weg beibehalten, naturnah studiert. Und ich glaube, da gibt es dann auch große Praxisbestandteile in diesem Studium, richtig?
Durchaus. Also man forscht viel, man ist wirklich viel draußen in der Feldforschung. Man hat ganz viele tolle verschiedene Möglichkeiten, als wissenschaftlicher Mitarbeiter in die Projekte, in die Praxis einzusteigen. Und was, glaube ich, aber auch besonders ist, gerade an diesem Standort Witzenhausen in Nordhessen, dass man dort in der Regel in seinen WGs oder in seinen Wohnungen riesige Gartenflächen oder teilweise sogar Ackergrundstücke hat. Also ich habe mit Hund, Kindern, Ziegen und Hühnern zusammen gewohnt und klar, das verbindet nochmal mehr und stärkt die Naturverbundenheit.
Mit dem Gewinn des Planet Hero Award ist ja auch eine Gewinnsumme fällig geworden, die eurem Projekt zugute kam. Was ist denn daraus, ich sag mal so, gewachsen?
Die wurde für die Campusakademie eingesetzt. Das ist unser Bildungsprogramm, wenn wir angehende LehrerInnen oder ErzieherInnen ausstatten mit Wissen, mit Begeisterung, mit Interesse für eben die Themen Bildung für nachhaltige Entwicklung und auch für den Gemüseanbau. Das heißt, wir gehen zu den Hochschulen, gehen zu den Ausbildungseinrichtungen und dort dürfen die angehenden Lehrkräfte und ErzieherInnen selber Gemüse anbauen, durchlaufen also selber mit uns diese Anbausaison, diese Anbauphase. Und lernen dazu aber auch noch ganz viele didaktische Methoden, wie man dann Bildung für nachhaltige Entwicklung auf den Ackerflächen später am Lernort, also im Lehrer- oder Erzieheralltag umsetzen kann. Gestartet haben wir da 2019. Ich finde es ein wahnsinnig schönes Projekt und mittlerweile sind wir auch aus der Pilotphase raus. Wir befinden uns gerade in der Phase der Verstetigung und dieses Jahr ackern 12 Hochschulen und Einrichtungen mit uns. Und ich finde das unglaublich wichtig. Das sind schließlich die Lehrkräfte, die ErzieherInnen von morgen. Und nur wenn die selber diese Erfahrung schon mal gemacht haben und selber die Bedeutsamkeit auch für die gesamte Gesellschaft verstehen, können sie das ja dann auch an die Kinder, die sie betreuen dürfen, weitergeben. Und obwohl BNE, also Bildung für nachhaltige Entwicklung, eigentlich gefordert wird, international und national in den ganzen Lehrplänen, auch bei der Ausbildung der Lehrkräfte, ist es leider noch häufig gar nicht so oft vertreten oder maximal als Wahlfach. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass wir diesen Schritt mit der Campusakademie gehen und auch diesen Leuten als Zielgruppe die Möglichkeit geben, das zu lernen und dann weiterzugeben als MultiplikatorInnen. Genutzt haben wir das Geld, um jetzt von dieser angesprochenen Pilotphase in die Verstetigungsphase zu gehen. Das heißt, wir haben nochmal Geld reingesteckt in unser Ackercoach-Schulungskonzept, also in die Leute, die jetzt konkret dann zu den Hochschulen gehen und mit den Dozierenden zusammen die angehenden Lehrkräfte und ErzieherInnen ausbilden. Und es wurde aber auch genommen, um unsere Wirkungsmessung nochmal zu verstetigen und zu verbessern. Denn es ist uns ganz wichtig, dass wir unsere Wirkung regelmäßig überprüfen. Wirkung ist unsere Währung. Und nur damit können wir dann auch unsere Projekte weiterentwickeln und auch weiterfinanzieren.
Ist es denn nicht ganz besonders schwer, tatsächlich auch dann die Lehrerinnen und Lehrer zu erreichen oder angehende Lehrerinnen und Lehrer zu erreichen, die bislang noch überhaupt keinen Berührungspunkt dazu hatten? Denn häufig ist es ja so, dass eigentlich diejenigen, die sowieso schon selber Erfahrung haben oder irgendwie eine Nähe zu dem Thema haben, sich dann auch proaktiv für einen solchen Zweig entscheiden. Aber diejenigen, die überhaupt keinen Zugang hatten, die anders als du nicht schon in der Kindheit mit diesem Thema in Berührung kamen, dass die erst gar nicht auf den Gedanken kommen oder gar nicht diese Nähe zu dem Thema suchen. Ist das nicht auch ein Problem, neue Leute für dieses Thema zu begeistern?
Auf jeden Fall. Also man weiß, dass sich Naturverbundenheit im Kindesalter relativ einfach über zum Beispiel Naturerfahrungen ausbildet. Und im späteren Erwachsenenalter ist es viel, viel schwerer. Also wissen wir auch aus anderen Bereichen. Kinder lernen schnell Sprachen, lernen schnell Sportarten. Im Erwachsenenalter fällt uns das alles schwieriger. Und genauso ist es eben auch bei dem Thema Naturverbundenheit. Und deswegen finde ich persönlich es so wichtig, und das hat Acca, glaube ich, sehr gut erkannt, dass wir das an den Hochschulen einrichten, anbieten. Und im besten Fall wird es verpflichtend.
Es ist aber sicherlich auch gar nicht so leicht, das umzusetzen, denn nicht jede Hochschule hat ja vielleicht einen Garten oder ein Feld vor der Tür. Je nachdem, wo die Hochschulen liegen, wird es da wahrscheinlich schon platzmäßig ein bisschen eng. Wie löst ihr dieses Problem?
Da sind wir einfach ganz eng in Absprache mit dem Lernort dann, also mit dem Campus, sage ich mal. Und wenn alle Stricke reißen, können wir das Ganze auch in Hochbeet verlagern. Also das können wir natürlich auch machen. Aber man ist überrascht, wo man eigentlich immer Ackerflächen findet. Also das gleiche Problem oder die gleiche Herausforderung haben wir auch, wenn wir an Lernorte gehen, an Kindergärten, Kitas oder Schulen, die in sehr städtischen Gebieten sind. Aber auch da, man ist wirklich überrascht, wo man überall Ackerfläche findet. Manchmal von der Stadt, von der Kirche. Mal gibt es einen Schrebergarten. Die Omi von nebenan sagt, ach, ich habe keine Enkel. Ich würde mich so freuen, wenn da ein bisschen Leben im Garten ist. Also wir finden fast überall eine Lösung. Und zur Not haben wir eben so ein bisschen diese Backup-Lösung Hochbeete.
Wo ist denn die größere Bereitschaft? Ist die so im städtischen Bereich oder doch auf dem Land? Oder sagt man dann so auf dem Land, wieso, das ist doch nichts Besonderes. Wir haben ja alle irgendwie 1000 Quadratmeter Grundstück und natürlich pflanzen wir selber Zwiebeln und Kartoffeln an.
Denkt man immer, kann ich gut nachvollziehen. Allerdings merken wir bei Acca, dass diese Naturverbundenheit, diese Entfremdung von der Natur, von gesunden Lebensmitteln, dass die mittlerweile nicht mehr nur in den Städten ist, sondern genauso auch auf dem Dorf. Also diese Generation, die noch selber Gemüse angebaut hat, die vielleicht selber noch ein paar Ziegen, ein paar Hühner hatte, die ist eigentlich dabei auszusterben oder ist eigentlich leider schon vergangen. Und deswegen haben wir diese Problematik nicht nur im städtischen Kontext, sondern genauso auch auf dem Land. Erschreckend, aber tatsächlich so.
Das überrascht mich. Ich dachte eigentlich so im Zuge der Nachhaltigkeitsdiskussion insgesamt, dass tatsächlich da wieder so eine Art Renaissance entsteht, wie auch das städtische Anpflanzen auf Dachgärten und dass da Bienenstöcke entstehen und man da plötzlich anfängt, zumindest Kresse und Petersilie anzupflanzen. Jetzt dachte ich wirklich, das wäre so ein Megatrend, dass man wirklich wieder so diesen Weg zurück zur Natur findet, aber ihr macht es ja doch noch eine Nummer größer. Ne? Das ist ja nicht nur mit, 30x30 cm Pflanzbeet getan, sondern ihr denkt tatsächlich ein bisschen größer.
Wir denken ein bisschen größer und tatsächlich hast du recht, ja, in den letzten Jahren ist da wieder so ein bisschen mehr Begeisterung entstanden. Tatsächlich hat uns, aber auch, ich glaube allgemein der Nachhaltigkeitsdiskussion, diese Corona-Pandemie so ein bisschen in die Karten gespielt, weil eben alle einen Kleingarten wollten, die wollten rauskommen. Ne? Man wollte wieder körperlich aktiv werden. Es gab ja nicht viele andere Möglichkeiten. Und das hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass das Thema wieder stärker in den Fokus rückt. Aber auch mit all den anderen politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen, glaube ich, verblasst das auch gerade wieder so ein bisschen. Und dann ist es so wichtig, dass es Leute und engagierte Menschen gibt, wie unter anderem eben auch Leute von Acca, die das Thema wieder mehr in den Fokus reinrücken, weil das ist wahrscheinlich die größte Krise, die es in unserer Generation zu bewältigen gilt.
Also ich glaube, und das sage ich jetzt mal aus eigener Erfahrung, ich finde es unheimlich schön und auch beruhigend und entspannt, ein bisschen im Grün im Garten aktiv zu sein. Wir haben da auch so ein paar Ecken, wo wir auch ein bisschen Nutzpflanzen haben und das übers Jahr zu verfolgen, von der Blüte bis zur Ernte, einfach zu gucken, wie viele Früchte entstehen da. Das ist eigentlich so im Unterbewussten natürlich ein Naturbezug, aber ganz bewusst wahrgenommen auch viel Entspannung und einfach die Freude daran, was da so entsteht in der Natur.
Und auch das ist nachgewiesen wissenschaftlich, ne? Also Gärtnern hält fit, hilft der Psyche und auch der Physis. Aber vor allem trägt es ganz viel zum subjektiven Wohlbefinden bei. Und da gibt es ganz viele andere tolle Organisationen, die sich das jetzt auch schon zunutze machen. Also es wirkt auf ganz vielen Ebenen und ist unglaublich gut für unsere Gesundheit.
Kann ich nur bestätigen. Und auch meine Tochter, die ist da mal ganz wild drauf. Die freuen sich natürlich auch, wenn dann irgendwann mal die Radieschen so ein bisschen aus der Erde rausgucken und das Rote. Also das ist wirklich eine schöne Erfahrung und wirkt dann sicherlich auch nach, auch im Umgang mit Lebensmitteln, dass man auch merkt, naja, es braucht schon ein bisschen Pflegeaufwand tatsächlich und da schmeißt man dann so leicht auch nichts mehr weg. Und was schmeckt besser als eine Möhre, die gerade frisch aus dem Boden kommt? Das ist natürlich ein ganz besonderes Erlebnis. Ihr habt mit der Campus Akademie gestartet und dieses Jahr, und da wollen wir jetzt mal drauf eingehen, seid ihr auf der Buga mit Generationen Acker. Erzähl doch mal, was es jetzt damit auf sich hat. Ihr sucht da und findet natürlich auch Aufmerksamkeit für eure Projekte.
Genau, das ist unser Hauptanliegen gewesen. Die Buga 23 wird ja dieses Jahr in Mannheim ausgerichtet, ist jetzt noch ein paar Tage offen. Also wenn er vorbeischauen möchte, ich kann es wirklich nur empfehlen.
Bis zum 8. Oktober kann man es noch besuchen und auch dich treffen vor Ort.
Ja, sehr, sehr gerne. Und wir sind dort mit dem Generationenacker vertreten. Das ist eine Fläche von 330 Quadratmetern und die hat verschiedene Segmente. Zum einen haben wir dort tatsächlich zwei Kitas und eine Schule direkt aus Mannheim, die für ein halbes Jahr, also für diese 25 Wochen Buga-Laufzeit, ihre Bildungsprogramme bei uns dort vor Ort umsetzt. Und das können dann auch die BesucherInnen direkt erleben. Wir haben aber auch Hochbeete, wo wir eher mit Erwachsenen arbeiten, die auch von BesucherInnen bepflanzt wurden unter meiner Anleitung, wo wir ganz viele Workshops geben. Insgesamt geben wir 130 Veranstaltungen und Workshops rund um die Themen Ernährung, Gemüseanbau und so weiter auf dem Generationenacker. Und genannt haben wir das Generationenacker. Ich denke, das liegt auf der Hand, weil wir eben ganz viele verschiedene Zielgruppen ansprechen. Also vom Kita-Kind, was 3 bis 4 ist. Wir hatten auch schon Krippenkinder mit 2 auf dem Acker, die ihr eigenes Gemüse gepflanzt haben. Schulkinder, aber eben auch Erwachsene, SeniorInnen. Und auch Menschen mit Beeinträchtigungen können an unseren barrierefreien Hochbeeten mit uns ackern. Das ist der Generationenacker.
Ich finde es wirklich beeindruckend, weil ihr das halt nicht mit dem erhobenen Zeigefinger macht, sondern ihr begeistert. Und ich, wenn ich dich so anschaue, wenn du redest, du hast echt permanent ein Lächeln auf dem Gesicht und man merkt, du lebst dieses Thema. Und das strahlt natürlich auch sehr, sehr viel aus, weil man sicherlich auch als Besucher auf der Buga in diesem Projekt merkt, wie schön das sein kann, dass das nicht irgendwie eine Geschichte ist, die irgendwie so aufgedrängt wird, sondern ein Angebot darstellt für Kinder und ja auch Erwachsene, also für alle Generationen, sich einfach mal wieder zu öffnen, um Ackerbau zu betreiben, auch auf 330 oder vielleicht auch weniger Quadratmetern, das, was auch zu Hause zur Verfügung steht. Wie war denn die Resonanz so in den letzten Wochen?
Unglaublich positiv. Also genau, ich strahle immer, wenn ich von der Buga spreche, wenn ich von unserem Generationenacker spreche, weil es einfach so viel Spaß gemacht hatte. Ich hatte wahrscheinlich den schönsten Arbeitsplatz vom gesamten Team bei Acker über das letzte halbe Jahr. Und die Resonanz war sehr positiv. Das fing an mit den Schulklassen, die dann nach dem Workshop zu mir kamen und gesagt haben, ach, das ist toll, in der Schule darf ich mich nie bewegen und hier durfte ich den ganzen Acker erforschen. Oder das war der schönste Draußenunterricht von Pflanzen auf der ganzen Welt, habe ich schon als Kompliment bekommen. Aber auch die Erwachsenen. Also wir hatten zum Beispiel einen Teilnehmer oder einen Besucher, der dann auch Teilnehmer von dem Workshop war, der kam aus der Schweiz. Und er hat gesagt, also ich wohne total gerne in der Schweiz, aber jetzt, wo ich gesehen habe, was ihr hier alles anbietet, könnte ich mir vorstellen, die nächsten Wochen noch in Mannheim zu wohnen, damit ich ganz viele Workshops bei euch besuchen kann.
Aber in der Schweiz gibt es auch Ackerflächen. Ist vielleicht manches Hangar.
Ja, und wir sind ja sogar in der Schweiz vertreten mit Acker. Aber dieses Workshop, diese Workshop-Vielfalt, die wir auf der Buga anbieten, die ist, glaube ich, besonders. Also ich durfte im Vorfeld insgesamt 8 verschiedene neue Workshops konzipieren für die Buga, für die verschiedenen Zielgruppen. Und da war, glaube ich, für jeden was dabei. Also von Themen wie Biodiversität, alte Sorten, Saatgutgewinnung. Jetzt gerade findet Bodenschutz und Bodenaufbau so mit Hinblick auf den Herbst statt. Da waren so viele verschiedene Themen, viele verschiedene Referenten zusätzlich zu mir auch, so wie heute zum Thema Pilze. Und kann ich Ihnen schon gut verstehen. Ich habe es nämlich sehr genossen, all diese verschiedenen Menschen dort kennenlernen zu dürfen und die verschiedenen Themen vorbereiten zu können.
Ich glaube auch, dass es auch sehr viel Beratungsbedarf an der Stelle gibt. Vielleicht auch aufgrund der sich wandelnden klimatischen Bedingungen, dass der eine oder andere sagt, Mensch, wie soll ich hier mit weniger Wasser weiter auskommen? Oder weil es vielleicht zu viel Feuchtigkeit auf einmal gibt, dass mir da die Pflanzen nicht absaufen und so weiter und so fort. Ich könnte mir vorstellen, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dass ihr auch so ein bisschen so ein Auftragsbuch mitbekommen habt, dass viele sagen, Mensch, nach der Buga, da müsst ihr uns aber nochmal Anregungen geben für das eine oder andere Projekt.
Ja, also natürlich haben wir schon bei den Workshops ganz viel konzipiert und nicht alle Menschen, die an den Workshops teilgenommen haben, waren jetzt mehrmalig auf der Buga. Es gab viele Leute, die für ein oder zwei Tage nur dort waren. Aber Idee war natürlich auch von dem Generationenacker, dass wir ein Stück weit auch Community-Aufbau vor Ort betreiben. Also dass wir auch die Leute dort nochmal ansprechen, denen unter die Arme greifen, ihnen helfen, sich zu vernetzen, sich besser kennenzulernen. Und dafür hatten wir ein ganz tolles Format zusätzlich zu diesen Workshops, und zwar die regionalen Begegnungsabende, wo wir insbesondere Leute angesprochen haben, die eben eine Dauerkarte haben und die dann bei vielen verschiedenen Themen mit verschiedensten ReferentInnen ins Gespräch kommen konnten und ihre Gartenskills weiter ausbauen konnten, aber sich jetzt eben auch vernetzen können.
Wie geht denn das dann weiter nach der Buga? Die dauert jetzt noch wenige Tage. Das kann ich mir kaum vorstellen. Nicht einfach so ein harter Schnitt sein. Das muss ja irgendwie weitergehen. Wie macht ihr dann weiter?
Also diese drei Lernorte, die mit uns dort ackern, die bekommen ganz normal, wie alle anderen Lernorte auch, nächstes Jahr ihren eigenen Acker direkt bei sich an der Schule. Das ist ja das, was wir ganz groß propagieren, dass wir sagen, es braucht diese Lernorte an der Schule, also diesen außerschulischen Lernort Acker, aber an der Schule. Ein eintägiger Bauernhofbesuch ist schön, da gibt es schöne Fotos, aber wirklich nachhaltig ist das Lernen, was dort stattfindet, eigentlich nicht. Also so geht das bei diesen drei Lernorten weiter. Die werden dann weiter begleitet von Acker-Coaches, ehrenamtlichen Unterstützern und so weiter. Und die Hochbeete, die wir da jetzt zum Beispiel haben, da sind wir gerade in Gesprächen mit der Stadt Mannheim, würden wir gerne hier belassen, um eben sowas wie Urban Farming und diese Community hier vor Ort weiter zu unterstützen, damit dieses Buga-Projekt, was ja ganz groß das Ziel auch Nachhaltigkeit hatte, das war ja das Haupt, stand ganz oben drüber über der Buga, dass das auch wirklich weiter weitergetragen wird.
Wenn wir jetzt Lehrerinnen und Lehrer haben, die unserem Podcast folgen oder auch Privatpersonen, die einfach sagen, Mensch, ich habe da jetzt Spaß dran bekommen und ich würde gerne sowas umsetzen. Gibt es so Do's und Don'ts, die du unseren Hörern einfach mit auf den Weg geben könntest, wenn jemand sagt, ich möchte jetzt auch ackern? Was muss ich tun oder was sollte ich auf gar keinen Fall tun?
Oh, das ist eine sehr komplexe Frage. Also natürlich kann man sich auch einfach an uns wenden und wir schulen nämlich ehrenamtliches Personal, was dann an die Lernorte geht und dort mit unterstützt. Das ist natürlich möglich, entweder in Form von Acker-Coaches oder Acker-Buddies, da gibt es verschiedene Modelle. Wenn man jetzt selber einen Acker anlegen möchte, ich denke, dann ist das Allerwichtigste Neugierde, dass man sich beliest, dass man aber auch ausprobiert, dass man experimentiert, was passt denn gut zusammen eigentlich, was funktioniert hier, sich vielleicht aber auch weiter informiert, guckt, wo gibt's spannende Vorträge, was machen meine Nachbarn, wie kann ich mich mit denen austauschen. Also ich glaube, das steht eigentlich an erster Stelle und dann geht's einfach darum, dass man sich traut, sich die Hände dreckig zu machen und so einen Acker mit allen Sinnen erlebt.
Gebt ihr auch Hilfestellung? Ich denke da so an ein paar Situationen, wo plötzlich das Gemüse durchlöchert ist von irgendwelchen Würmern oder angenagt von Mäusen. Wie man da nachhaltig mit diesen Situationen umgeht oder wie man dem vorbeugen kann?
Auf jeden Fall.
Ich sage auch Stichwort Schnecken.
Doch, das machen wir auf ganz verschiedenen Wegen. Die Lernorte, wenn die bei uns in den Bildungsprogrammen mit dabei sind, ob jetzt Hochschule, Kita, Kindergarten oder Schule, die haben Zugang zu einer digitalen Lernplattform, die sie im Alltag unterstützt und wo man dann einfach über eine Suchfunktion rausfinden kann, was könnte das für ein Schädling jetzt sein und ist das überhaupt ein Schädling? Ist das der richtige Begriff? Wie stehe ich dazu auch ethisch? Das ist natürlich möglich. Wir erweitern aber auch unsere Projekte und Programme jetzt immer stärker auch in Richtung Privatpersonen, Nachbarschaften, Erwachsene. Wie können wir auch Eltern mit einbeziehen? Und da gibt es seit neuestem einen ganz tollen Newsletter von uns, der heißt Ran ans Gemüse. Kostenlos, kommt einmal im Monat raus, so Gemüseanbau mit der ganzen Familie. Aber es werden eben auch solche Tipps geteilt und natürlich auch Rezepte und Co. Was uns natürlich wichtig ist, dass wenn wir jetzt Schädlinge, sage ich mal, im Beet finden, auf unserem Gemüse finden, wir bekämpfen die in der Regel ökologisch. Das heißt, wir sprühen vielleicht eine Brennnesseljauche. Wir schauen, wie können wir Nützlinge fördern und anlocken. Also wir orientieren uns da in unseren Anbauprinzipien schon sehr stark an den Prinzipien des ökologischen Landbaus.
Wenn man jetzt diese Tipps haben möchte, wo genau bekommt man die?
Am besten über den Newsletter Ran ans Gemüse. Alles andere ist natürlich in unserem Bildungsprogramm enthalten.
Den bekommt man über eure Webseite?
Über unsere Webseite, genau, acker.co, da findet man einfach auch den Newsletter ran ans Gemüse, den kann ich wärmstens empfehlen.
Genau, also Webseite acker.co, da kommt man auf die Webseite von Acker. Und ich nehme mal so mit, für jede Schule, die Platz für eine Tischtennisanlage hat, da gibt es auch auf jeden Fall Platz für ein Hochbeet. Das wäre doch ein guter Anfang, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und unser Spruch ist immer so ein bisschen, jede Schule braucht und hat eine Sporthalle und eigentlich braucht auch jede Schule, jede Kita einen Acker. Unser großes Ziel ist, 2030 jedes Kind in Deutschland zu erreichen. Das ist ein sehr hohes Ziel. Aber um wirklich ja so in Richtung System Change was bewegen zu können, um diesen Wandel im Bildungswesen voranzutreiben, ist das unser großes Ziel, dass jedes Kind entweder in der Kita oder in der Schule mit uns Gemüse anbaut.
Liebe Nora, dann wünsche ich euch auf diesem Weg alles Gute, viel Erfolg, dass ihr dieses Ziel auch erreicht, vielleicht sogar ein bisschen früher. Wir freuen uns auch, dass wir diese Schritte so ein bisschen mit dem Blended Hero Award unterstützen konnten und wünschen euch alles, alles Gute und weiterhin viel Freude dabei. Ich danke dir ganz herzlich, dass du zu Gast im Zürich Podcast warst und ich hoffe, dass wir uns bald wieder hören.
Hoffentlich. Vielen lieben Dank. Tschüss.
Tschüss. Das war der Zürich-Podcast, eine Love2Becomes-Produktion der Zürich-Gruppe Deutschland. Am Mikrofon war Bernd Engelin.